All right, well, good evening.
Einen schönen guten Abend.
It's good to have you here once again.
Es ist sehr schön, dass ihr wieder hier seid.
I want to ask a question. How many are you here for the first time?
Wie viele sind denn zum ersten Mal heute Abend da?
Okay. Oh, right.
Oh,
praise the Lord.
Super.
Very good.
Lobe den Herrn, das ist toll.
You must listen to what's already been said these last days.
Ihr müsst unbedingt euch das noch anhören, was schon gepredigt und gelehrt wurde.
And tomorrow we will have two more with ending with a question and answer time.
Und morgen gibt es noch zwei Vorträge, Predigten, und es endet dann mit einer Stunde, wo wir Fragen stellen können und Antworten bekommen.
And so when you're listening to these things, if you have any things that you're thinking, write them down so you can ask these questions.
Wenn also wirklich Fragen aufkommen, schreibt sie auf, dass ihr sie formulieren könnt, nicht vergesst und stellt sie morgen.
We are gathered here for a reason.
Wir versammeln uns hier aus einem Grunde.
We as God's people who have trusted in Jesus Christ as Lord and Savior.
Wir als Gottes Volk, die wir auf Jesus Christus vertrauen als unseren Retter.
Believe that the word of God teaches us the return of our Lord.
Wir glauben, dass das Wort Gottes uns sagt, dass der Herr wiederkehrt.
But I know that there are many that don't understand what that entails.
Aber ich glaube, es sind da auch viele, die gar nicht begreifen, was das alles enthält.
And it's important that we, the bride of Christ, understands these things.
Aber die Braut Christi, die Gemeinde Christi, das ist wichtig, dass sie es versteht, was das bedeutet.
For we don't want to be as those foolish virgins that did not have oil in their lamp.
Denn wir wollen ja nicht wie diese törichten jungen Frauen sein, die dann zum Schluss nicht genügend Öl in ihren Lampen hatten.
But we want to be ready.
Wir wollen bereit sein.
And we want to understand all these things that the Lord has told us that must happen.
Und wir möchten wirklich alles das begreifen, was der Herr uns gesagt hat, was geschehen würde.
Last night and today,
gestern Abend und heute,
we've been learning about things that are happening in our world today.
Haben wir von Dingen gehört und erfahren, die heutzutage geschehen in unserer Welt.
There's things that must happen before we see the return of our Lord.
Und es gibt Dinge, die geschehen müssen, bevor der Herr zurückkehrt.
And tonight we're going to learn about something else that must happen.
Heute Abend werden wir noch mehr darüber erfahren, was noch geschehen muss, bevor er wiederkommt.
And what we're going to learn tonight is something I'm very, very interested in.
Und ich bin da sehr interessiert dran und sehr begeistert drüber, was wir heute Abend hören werden.
And I'm hoping that you would have ears to hear what the Spirit will say.
Und ich hoffe sehr, dass ihr auch Ohren habt, um zu hören, was der Geist uns zu sagen hat.
So I'm very happy to have Dr. Erdmann here.
Ich freue mich also, Dr. Martin Erdmann begrüßen zu dürfen.
For he is definitely a qualified brother to come and teach us on this topic.
Denn er ist bestimmt ein qualifizierter Bruder, der uns vieles über dieses Thema erzählen kann.
And so please let us have attention this evening.
Deshalb lass uns wirklich aufmerksam sein heute Abend.
And let us welcome Dr. Erdmann.
Und ihn, Martin Erdmann, willkommen heißen.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Es freut mich auch, dass ich erneut hier stehen darf und dass Sie wieder zurückgekommen sind nach dem Vortrag heute Nachmittag. Ich hatte so eine gewisse Vorahnung, dass Sie vielleicht nicht mehr zurückkommen. Also ich kann Ihnen versprechen, wie ich es heute Nachmittag auch schon gesagt habe, dass das, was jetzt kommt, relativ allgemein verständlich ist. Also ich, das ist kein Witz. Und wenn Sie es nicht verstehen, naja, dann kann ich auch nicht helfen. Also ich versuche so allgemein verständlich zu sein, wie ich es nur tun kann. Ich wurde auch gebeten, mein eigenes Buch vorzustellen. Das ist immer ein bisschen peinlich. Ich würde lieber ein anderes Buch vorstellen, aber nun gut. Hier ist es. Das Buch ist auch gleichzeitig meine Doktorarbeit, die ich in London geschrieben habe. Ich habe 3 Jahre damit zugebracht, nichts anderes zu tun, als dieses Buch zu schreiben. Nicht nur in London, sondern auch in Amerika, in Oxford und an verschiedenen anderen Stellen im Deutschen Literaturarchiv in Marbach im Neckar. Da bin ich zufälligerweise auch groß geworden. Das hat sich dann so angeboten. Ich saß in den Zentren der Organisationen, die in ganz besonderer Weise dafür verantwortlich sind, eine Weltregierung und eine Weltreligion einzuführen. Ich saß in den Zentren dieser Organisationen. Aufgrund der Tatsache, dass ich eine Doktorarbeit geschrieben habe, wurden mir gewisse Privilegien erteilt, sodass ich Zugriff hatte zu den Geheimdokumenten. Manchmal saß ich unter Bewachung, also mir wurden diese Geheimdokumente ausgehändigt. Ich wurde in einen Raum geführt. Ich durfte die Dokumente aufschlagen, durchlesen. Ich durfte keine Notizen machen, aber ich durfte sie durchlesen. Und als ich dann fertig gewesen bin, habe ich sie zugemacht und diesem Wachmann wieder ausgehändigt. Und manches ist dann in dieses Buch eingeflossen. Nicht alles, aber manches. Also manches war so, ja, ich sag mal, schwierig darzustellen oder zu erklären, dass ich es weggelassen habe. Aber es ist mir trotzdem bewusst. Und auch der Vortrag heute Abend ist eigentlich eine kleine Zusammenfassung, eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung dessen, was ich hier in diesem Buch geschrieben habe. Also wenn Sie sich für dieses Thema etwas näher interessieren, dann würde ich dieses Buch Ihnen zum Lesen empfehlen. Es ist in Englisch geschrieben und es ist nicht ganz einfach, es zu lesen, auch selbst für Leute, die Englisch als Muttersprache haben. Das nur zur Vorwarnung. Trotz alledem, ich denke, es ist ein sehr gutes Buch. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es vor knapp 3 Jahren einen gewissen Skandal in Amerika gegeben hat, als Joseph Farah von dieser Webseite, von dieser Nachrichtenwebseite World Net Daily die Information verbreitet hat, dass Rick Warren ein Mitglied des Council on Foreign Relations gewesen ist oder immer noch ist. Dass Rick Warren ihm dies schriftlich bekannt gegeben hat, als er von Syrien zurückkam und dann für Syrien eben Propaganda gemacht hat. Und Joseph Farah hat ihn dann daraufhin angesprochen und kritisiert und Rick Warren hat ihm dann schriftlich mitgeteilt, dass er viel mehr über amerikanische Außenpolitik Bescheid weiß als Farah, denn er ist ein Mitglied des Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations heißt Rat für Auswärtige Beziehungen. Und Farah hat es dann veröffentlicht auf seiner Webseite und dann gab es diesen Skandal oder diesen Aufruhr unter den Christen in Amerika, die eben Bescheid wussten über diese Institution, dass diese Institution in ganz besonderer Weise sich dafür einsetzt, dass eine Weltregierung eingeführt wird. Und daraufhin hat dann Rick Warren seinen Sprecher vorgesandt und hat ihm dann gesagt, also, oder dieser Sprecher hat dann im Namen Rick Warrens gesagt, nein, also Joseph Farah, du hast das ein bisschen falsch verstanden. Rick Warren ist eigentlich nicht Mitglied dieser Organisation und du hast es irgendwie aus dem Kontext herausgerissen, diese Bemerkung. Und nun gut, ich möchte es nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall war es dann so, dass dieses Buch im Mittelpunkt der Diskussion stand. Und Rick Warren hat dann schlussendlich öffentlich bekannt gegeben. Ich habe dieses Interview zu Hause auf meinem Computer als ein Video Interview. Er hat dann öffentlich bekannt gegeben, dass er ein Mitglied dieser Organisation ist. Dieses Buch ist das definitive Buch über the Council on Foreign Relations. Und wenn Sie wissen möchten, was für eine Organisation das ist, zu der Rick Warren dazugehört und er hat es öffentlich bekannt gegeben, dann können Sie dieses Buch lesen. Gut. Ich habe, wie gesagt, dieses Thema angepackt vor 15 Jahren, also es liegt jetzt schon 15 Jahre zurück, kaum zu glauben. Aber dieses Thema ist so aktuell wie vielleicht kein anderes Thema. Ich habe es damals angepackt, weil ich eine gewisse Vorahnung hatte oder ein gewisses Vorwissen hatte, dass die ökumenische Bewegung in ganz besonderer Weise sich dafür einsetzt, nicht die Kirchen zu vereinigen. Und das mag vielleicht jetzt ein bisschen als eine Überraschung für Sie kommen oder eine überraschende Information für Sie sein. Denn allgemein meint man, die ökumenische Bewegung ist eine Bewegung, die sich in ganz besonderer Weise dafür einsetzt, dass die Kirchen sich zusammenschließen, richtig? Weltkirchenrat. Meine These, die ich hier in diesem Buch verfolge und ich meine auch sehr gut belege, ist, dass das eben gerade nicht der Fall war. Nun, es ist in einem gewissen Sinne richtig, aber das Hauptziel der ökumenischen Bewegung war ein politisches. Nicht in erster Linie die Kirchen zusammenzuführen, sondern die Nationen zusammenzubringen. Eine Weltregierung einzuführen. Und sie wollten es beweisen, dass sie das tun können, indem sie die Kirchen zusammenführen. Also die Zusammenführung der Kirchen war nur Mittel zum Zweck, um den Nationen zeigen zu können, es funktioniert. Wir können als verschiedene Kirchen zusammenkommen und wie wir als Kirchen zusammenkommen können, können auch alle Nationen zusammenkommen und wir können eine Weltregierung tatsächlich einführen. Es waren hauptsächlich die liberalen Kirchen, die sich hier engagiert haben. Also das ist alles jetzt nur Einleitung zum Allgemeinen, zu meinem Vortrag. Es waren hauptsächlich die liberalen Kirchen, also zum Beispiel die lutherische Kirche hier in Deutschland. Und in Amerika waren es die Presbyterianer, die Methodisten und verschiedene andere. Also die liberalen Kirchen haben sich hier in ganz besonderer Weise engagiert in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ungefähr in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, 1919 bis 1945. Nun, das war sicherlich irgendwo konsequent, denn das liegt in der liberalen Theologie drin, dass man so ein Ziel verfolgt, ohne dass ich das jetzt näher erläutern möchte. Was mir allerdings ungeheuer viel Sorge bereitet hat, war, dass ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass das Ziel, das die liberalen Kirchen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgt haben, das gleiche Ziel ist, und zwar absolut identisch ist, mit dem, was die evangelikalen Kirchen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges angestrebt haben. Und ich weiß das deswegen so gut, weil ich mich intensiv eben mit diesem Ziel, mit dieser Bewegung auseinandergesetzt habe im Hinblick auf die liberalen Kirchen. Und das kann man tatsächlich eins zu eins übertragen. Aber das wird das Thema des morgigen Tages sein. Das ist alles immer noch Einleitung. Heute befassen wir uns in ganz besonderer Weise etwas mehr mit der Geschichte, als ich predige nicht. Das ist keine Predigt, das ist ein Vortrag, ein Geschichtsvortrag eigentlich. Und doch ein Geschichtsvortrag, der eine unmittelbare geistliche Bedeutung besitzt. Und wenn wir jetzt in das Buch Offenbarung hineinschauen könnten, wenn wir die Zeit dazu hätten, dann würden wir feststellen, dass das Buch der Offenbarung etwas vom antichristlichen Reich spricht, spezifisch im Kapitel 13. Und das wird ein Weltreich sein, eine Weltregierung sein. Und wir wissen, dass Jesus Christus dann wieder zurückkommt, um sein Reich aufzurichten. Er wird das siebenjährige antichristliche Reich zerstören. Er wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes umbringen. Richtig? Er wird sein Reich aufbauen. Sein Reich wird 1000 Jahre lang andauern. Ich bin ein Prämillennialist. Ich gehe davon aus, dass Jesus buchstäblich, wörtlich ein tausendjähriges Reich aufrichten wird. Aber bevor das geschehen kann, muss das antichristliche Reich zunächst einmal in dieser Welt in irgendeiner Weise etabliert werden. Und eben das Tragische an der Situation, so wie ich es sehe, ist, dass zunächst die liberalen Kirchen in ganz besonderer Weise, wie keine andere Organisation in dieser Welt, in ganz besonderer Weise sich für die Einrichtung und Einführung so wie ich es sehe, des antichristlichen Reiches sich eingesetzt haben. Und das noch viel tragischer an dieser Situation ist, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sich die evangelikalen Kirchen für dieses Ziel einsetzen. Das ist noch viel tragischer. Und ich werde Ihnen morgen konkrete Beispiele nennen. Das ist nichts Theoretisches. Wir stehen konkret in dieser Situation. Wenn Sie zu einer evangelikalen Gemeinde dazugehören, dann sind Sie Teil dieser Bewegung, ob Sie es wollen oder nicht. Es gibt auch da natürlich gewisse Unterschiede. Okay, nicht jede evangelikale Gemeinde ist gleich. Also ich möchte das nicht alles über einen Kampf scheren. Ich gehöre auch zu einer evangelikalen Gemeinde dazu, die sich nicht in dieser Weise engagiert. Okay? Und deswegen hoffe ich, dass das auch für Sie zutrifft. Aber die Erfahrung, meine Erfahrung, und ich komme sehr viel in der Weltgeschichte herum, ist die, dass viele evangelikale Gemeinden in dieser Bewegung mit dabei sind. Ob sie es wissen oder nicht. Die Vision einer Weltreligion. Die wichtigste Entwicklung, die wir in unserer Generation erleben, ist die, dass alle Völker und Kontinente zu der einen Welt zusammengefügt werden. Es handelt sich dabei um einen Prozess, der teils automatisch von den technologischen Kräften herbeigeführt wird, mit denen der moderne Mensch sein Leben und seine Umwelt gestaltet, teils aber auch als politisches Ziel bewusst geplant und vorangetrieben wird. Die schnellen Verbindungen, die durch Düsen, Flugzeuge und Fernsehen hergestellt werden, haben ebenso wie die empfindlichen wirtschaftlichen Querverbindungen ein weltumspannendes Bewusstsein geschaffen. An die Stelle früherer Unabhängigkeit tritt eine immer weiter gespannte gegenseitige Abhängigkeit. Denken Sie zum Beispiel an die Europäische Union. Denken Sie zum Beispiel an die Vereinten Nationen. Und vieles andere mehr könnte man hier erwähnen. Gegenseitige Abhängigkeit. Und zwar der Zusammenschluss zu zentralistischen Systemen. Immer mehr Aufgaben werden in weltweiten Dimensionen und Strukturen behandelt. Zusammen mit dieser globalen Perspektive ist eine ganz neue Dimension in unser Bewusstsein getreten. Nämlich die futurologische Dimension. Wir denken über die Zukunft nach und wie unsere Welt eben in der Zukunft auszusehen hat. Die Menschen werden hellwach für die großen Möglichkeiten, die die Zukunft in sich birgt. Dieser Blick in die Zukunft übt sowohl eine verzaubernde als auch eine beängstigende Gewalt aus. Die alten Träume von einem Paradies auf Erden scheinen sich durch unsere technologischen Erfindungen verwirklichen zu lassen. Das war das Thema heute Nachmittag. Aber ebenso einleuchtend ist die umgekehrte Möglichkeit, dass genau diese Erfindungen unsere Erde verwüsten und das Ende der Menschheit beschleunigen werden. Diese doppeldeutige Zukunftsschau hat nun Wissenschaftler, Politiker, Philosophen und auch Theologen beflügelt, umfassende Zukunftspläne zu entwickeln. Sie machen Vorschläge, wie die Menschheit durch vereinte Anstrengung und aufgrund einer gemeinsamen Schau dazu befähigt werden kann, diese ungeheuren Aufgaben zu bewältigen und die drohende allgemeine Selbstzerstörung abzuwehren. Der Club von Rom stellt einen wichtigen internationalen Zusammenschluss dar. Das nenne ich nur exemplarisch. Es gibt noch viele andere Organisationen. Eben der Club von Rom, der sich heute dem Aufstellen von globalen Diagnosen und Strategien für die Planung der menschlichen Zukunft widmet. Was dabei bedenklich stimmt, ist die Tatsache, dass sich mit den objektiven Analysen, die allerdings manchmal sehr weit voneinander abweichen können, diesen objektiven Analysen und technischen Vorschlägen sofort auch weltanschauliche Ideen sich verbinden, die diese Bemühungen in eine innerweltliche Heilslehre verwandeln. Eine Heilslehre. So hat der Club von Rom im Jahre 1974 eine Gruppe von Religionswissenschaftlern, Philosophen, Theologen, Psychologen, Politologen, Soziologen und Computertechniker beauftragt, aus allen lebenden Religionen eine neue Einheitsreligion zu entwickeln. 1974. Sie soll der Menschheit die nötigen inneren Antriebe geben, um sich für den Aufbau der von den Futurologen als notwendig erkannten neuen Weltordnung einzusetzen. Neue Weltordnung. New World Order in Englisch. Direktor dieses Programms war der amerikanische Systemphilosoph Erwin Laszlo, dem damaligen Professor an der Staatsuniversität von New York, der im gleichen Jahr ein Buch veröffentlichte mit dem Titel A Strategy for the Future, The Systems Approach to World Order. Auf Deutsch, eine Strategie für die Zukunft, eine systemsorientierte Hinwendung zur Weltordnung. Hier ist die Gefahr des Umschlags aus der Weltverantwortung in einen totalitären Weltherrschaftsanspruch auf religiös-ideologischer Grundlage schon fast mit Händen zu greifen. Damit wird der Satz aktuell, den der britische Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee geschrieben hat, Zitat, wenn die Menschheit sich nicht selbst liquidieren will, muss sie sich wohl zu einem buchstäblich weltweiten Weltstaat vereinigen. Dieser aber könne vielleicht gegenüber den Anhängern noch bestehender autonomer Religionen denselben Anspruch erheben, den das Römische Reich gegenüber den frühen Christen erhoben hat. Zitat Ende. Haben Sie verstanden, was er hier sagt? So wie das Römische Reich die frühen Christen verfolgt haben, weil sie sich diesem Staat nicht unterordnen wollten, weil sie einem höheren König ihre Loyalität geschworen haben. Verstehen Sie, was er damit meint? Wenn diese Einheitsreligion eingeführt wird, was dann mit den Christen passiert? Eine kleine Fußnote hier, das habe ich jetzt nicht ins Konzept aufgenommen, aber das ist relevant im Hinblick auf das, was ich dann morgen sagen werde. Und morgen werde ich mich ganz konkret auf Rick Warren und sein Leben mit Visionprogramm konzentrieren. Als ich Vorträge gehalten habe an verschiedenen Universitäten, zum Beispiel an der Universität in South Carolina, über klinische Nanomedizin und über die religiösen Aspekte der klinischen Nanomedizin vor vielleicht 200 Wissenschaftlern aus aller Welt, habe ich auch verschiedenen anderen Wissenschaftlern zugehört. Unter anderem dem Organisator, einem Philosoph an der Universität in South Carolina, der von sich behauptete, er sei Christ. Je mehr ich seinem Vortrag zugehört habe, umso bedrückter bin ich geworden. Ich meinte feststellen zu können, dass irgendetwas an diesem Vortrag nicht in Ordnung ist. Aber ich konnte meinen Finger nicht auf das konkrete Problem legen. Aber ich bin innerlich sehr unruhig geworden über diesen Vortrag. Und das Thema dieses Vortrages war, wie man die Wissenschaft und konkret die Nanotechnologie auf der Grundlage einer allgemeinen Systemtheorie aufbauen kann und weiterentwickeln kann. Und es ging sehr konkret um diese allgemeine Systemtheorie. Bezug zu diesem Vortrag, Erwin Laszlo, Präsident des Clubs von Rom, war ein Systemphilosoph. Also jemand, der in ganz besonderer Weise sich dafür eingesetzt hat, um diese allgemeine Systemtheorie zu propagieren. Zu diesem Zeitpunkt, und ich denke, das war 2004, hatte ich noch keine Ahnung über die allgemeine Systemtheorie. Das war für mich Neuland. Das habe ich zum allerersten Mal gehört. Aber irgendetwas beunruhigte mich. Als ich dann wieder zurückkam in die Schweiz, war das allererste, das ich getan habe, ich habe allgemeine Systemtheorie in Google eingetippt. Also in Englisch General Systems Theory. Und dann den Knopf gedrückt, wie der auch immer heißt, Enter. Und der allererste Link, der dann aufgetaucht ist, im Hinblick auf die allgemeine Systemtheorie, General System Theory, war ein Link zur Gemeinde von Rick Warren. Und plötzlich, als ich danach weiter nachgelesen habe, sind mir doch ziemlich viele Dinge sehr schnell deutlich geworden, dass alles, was Rick Warren tut, auf der allgemeinen Systemtheorie basiert. Und dann wurde es natürlich für mich sehr interessant zu wissen, was hinter der allgemeinen Systemtheorie steht. Und ich habe dann zum Beispiel in der Encyclopaedia Britannica nachgelesen. Das können Sie auch tun. Und dann wird bekannt gegeben, dass die allgemeine Systemtheorie von einem Österreicher entwickelt wurde, Ludwig von Bertalanffy, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, aber ursprünglich aus der deutschen Esoteriker-Szene kam, des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben es hier mit purer Esoterik zu tun. Und wenn wir dann eben diese Verbindungslinie zu Rick Warren sehen, der alles in ganz besonderer Weise eben dieses Programm Leben mit Vision auf der allgemeinen Systemtheorie aufbaut, dann können Sie eine gewisse Schlussfolgerung ziehen, aber das werde ich dann morgen konkret noch präsentieren. Also dieser Erwin Laszlo, das war der Ausgangspunkt dieser kleinen Fußnote, war ein Systemtheoretiker. Erneut jemand, der eben die allgemeine Systemtheorie heranzieht, um all das, was er tut, eben von diesem Ansatz ausgehend dann weiterzuentwickeln. Und hier geht es konkret um die Einführung einer Weltreligion, einer Einheitsreligion. Darum geht es. A strategy for the future of a systems approach to world order. Eine Strategie, so hieß der Titel seines Buches, eine Strategie für die Zukunft, eine systemorientierte Hinwendung zur Weltordnung. Und Weltordnung ist das Schlüsselwort für was? Für Weltordnung. Regierung. Diesem Laden des Club von Roms kam ein Jahr später ein paralleles Unternehmen entgegen. Vom 19. bis 24. Oktober 1975 fand in New York eine geistliche Gipfelkonferenz von führenden Persönlichkeiten der verschiedenen Weltreligionen und christlichen Konfessionen statt. Das Motto lautete, One is the human spirit. Der menschliche Geist ist ein einziger. Um es ein bisschen salopp zu übersetzen. One is the human spirit. Anlass war der 30. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen. Es war in der Tat die erste internationale religiöse Zusammenkunft im Hauptquartier der UN. Während ihrer ganzen 30-jährigen Geschichte, abgesehen von der Ansprache Papst Paul VI. Vor der Vollversammlung im Jahre 1965. Zu den geladenen Ehrengästen gehörten auch der UN-Generalsekretär Kurt Waldheim und andere Diplomaten. Unter den aktiv beteiligten Teilnehmern befanden sich zwei eminente Repräsentanten des Ökumenischen Rats der Kirchen. Die im Weltkirchenrat hoch angesehene Harvard-Anthropologin Margaret Mead hielt im Schwarzen Talar eine Predigt. Also Kulturanthropologin. Im Schwarzen Talar eine Predigt. Und erklärte darin den Vertretern der verschiedenen Weltreligionen, Zitat, im Herzen jeder Religion finden wir das Gleiche. alle anderen in den Schatten stellende Anliegen unseres gemeinsamen Menschseins. Zitat Ende. Das entscheidende Anliegen dieser Konferenz in New York war, Zitat, der internationalen Politik eine einigende spirituelle Vision einzuspritzen. Zitat Ende. Die Vereinten Nationen, so stand es in einem Pressebericht, seien aufgrund der verschiedenen Konflikte und Belastungen erschöpft und hießen deswegen solchen zusätzlichen Beitrag willkommen. Die politischen Führer empfinden eine Art von Bankrott und Verzweiflung. Deswegen seien sie sich der Notwendigkeit geistlicher Einheit bewusst geworden, erklärte der Führer des Sophistenordens. Sophisten sind Moslems, Mystiker, Moslems. Zitat, darum öffnen Sie jetzt Ihre Türe für uns. Zitat Ende. Für wen? Für die Moslems. Am Ende der Gipfelkonferenz überreichte man eine gemeinsame Erklärung der geistlichen Führer, dem Generalsekretär Waldheim. In ihr hieß es, Zitat, die großen Religionen und geistlichen Bewegungen unserer Zeit stehen bereit, um sich in ihrer gemeinsamen spirituellen und moralischen Vision zu vereinigen und zur Entwicklung einer Moral und Ethik beizutragen, die sich rücksichtsvoll und offen engagiert für die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten, für die Natur und die gemeinsame Umwelt und für die Lebensfragen des Weltfriedens. Zitat Ende. Deswegen schlugen die Delegierten vor, dass die Weltreligionen ihre verschiedenen Visionen zusammenbringen, um die UN in ihrem Bemühen im Aufbau einer besseren menschlichen Gesellschaft zu unterstützen. Zitat, zu diesem Zwecke schlagen wir der UNO vor, eine Organisation zu schaffen, die so dringend benötigten Ressourcen und Inspirationen der verschiedenen religiösen Traditionen zur Lösung der Weltprobleme liefern wird. Zitat Ende. Generalsekretär Waldheim hat diese gemeinsame Erklärung tatsächlich an alle Mitgliedstaaten der UN verteilt, teilte der Temple of Understanding am 12. März 1976 mit. Als Tempel des Verständnisses. Das ist eine Organisation, die zur UN dazugehört, wo eben all diese Religionen zusammengeführt werden. Damals wie heute ist es zweifelhaft, ob es gerade dem Temple of Understanding gelingen wird, diese große Vermittlerrolle bei der Entwicklung einer gemeinsamen religiösen Basis für die Vereinten Nationen auf ihrem Weg zur Weltregierung zu spielen. Denn der bestehenden Idee entspricht noch kein genügend breiter Rückhalt in den Weltreligionen, einschließlich des Christentums. Nun ist der Temple of Understanding aber nur eine von verschiedenen heutigen Bewegungen, die alle in die gleiche Richtung der synkretistischen Vereinigung der Religionen zielen. Also diesem Temple of Understanding wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Ich habe die Befürchtung, dass es den Evangelikalen gelingen wird. Das ist genau das, was die Evangelikalen beabsichtigen und wo sie sich in ganz besonderer Weise engagieren. Ich sage das jetzt nicht über alle Evangelikalen. Die allermeisten Evangelikalen haben keinen blassen Schimmer. Okay? Das sind alles Mitläufer. Und ich sage das mit einem ganz schweren Herzen. Die Führer dieser Bewegung der Evangelikalen wissen ganz genau Bescheid. Und der maßgebende Führer unserer Zeit ist Rick Warren. Der weiß absolut Bescheid. Der macht alles, um diese Vision zu erfüllen. Alles. Und ich gebe Ihnen morgen genügend Belege, um das beweisen zu können. Gehen wir noch etwas weiter zurück in die Geschichte. Die Geheimorden der Perfektibilisten. Von dem haben Sie vielleicht noch nie etwas gehört. Perfektibilisten, deutsche Geheimorden. Wie bitte? Ja, er ist nicht so geheim geblieben. Das berühmteste Mitglied dieses Ordens war Johann Wolfgang von Goethe. Und Johann von Herder war auch ein Mitglied. Freiherr von Knigge war ein weiteres Mitglied. Und es gab noch über 2000 andere Mitglieder. Die Idee einer einen Welt als das Bestreben, eine Weltregierung einzuführen, wird heute in die Autorität der Wissenschaft als Notmaßnahme und letzte realistische Hoffnung für das Überleben der Menschheit offen in die Diskussion eingeführt. Weniger bekannt dürfte dagegen sein, dass diese Idee ihrem Wesenskern nach verwandt ist mit Plänen, die im Geheimen schon vor 200 Jahren entworfen und seither von bestimmten Kreisen zielbewusst verfolgt worden sind. Unter Aufnahme des aufklärerischen Ideengutes, der seit 1717 sich in London offiziell konstituierenden Freimaurerei, gründete der Ingolstädter Kirchenrechtler Adam Weishaupt am 1. Mai 1776 den Geheimorden der Perfektibilisten. Dieser Geheimorden ist mehr bekannt unter seinem dann offiziell angenommenen Namen, der Illuminaten. Neben okkultistischen Praktiken verfolgte er auch politische Ziele, nämlich den Umsturz der Regierungen und Religionen, besonders des Christentums, die Auslösung von Chaos mit Hilfe von Revolutionen und Kriegen, um schließlich selbst die Weltherrschaft zu ergreifen. Ihm schien es unumgänglich zu sein, neben der politischen Vereinigung aller Nationen auch eine die antiken Mysterienkulte replizierende Einheitsreligion einzuführen. Die Französische Revolution von 1789 war im Wesentlichen getragen von Mitgliedern des Illuminatenordens, der aufgrund seiner umstürzlerischen Umtriebe in Bayern schon 1784 vom damaligen Kurfürsten aufgehoben wurde. Ideengeschichtlich lässt sich die Bewegung der Illuminaten von Adam Weishaupt, der sich selbst den Decknamen Spartacus gab, weiterverfolgen bis zur Gründung des Spartacus-Bundes nach dem Ersten Weltkrieg. Der neomarxistische Philosoph Herbert Marcuse ließ sich ebenfalls von den Vorstellungen der ursprünglichen Illuminaten inspirieren. Seine Schriften wiederum wirkten auf die in den 60er Jahren aktive marxistische Studentenbewegung Spartacus ein. Im 19. Jahrhundert reiften die Pläne Weishaupts weiter aus und wurden auch von anderen Geheimgesellschaften, insbesondere von Freimaurerlogen, aufgegriffen. Dem erstrebten Ziel gab man später den Namen Synarchie. Der Regensburger Bischof Graber schrieb in seinem Buch Ökumenismus und Geheimbünde folgendes, Zitat: Es handelt sich hier um die Summe von geheimen Mächten aller Orden und Schulen, die sich zusammengetan haben, um eine unsichtbare Weltregierung zu bilden. Politisch gesehen erstrebt die Synarchie die Integration aller sozialen und finanziellen Mächte, die diese Weltregierung unter sozialistischer Führung natürlich zu tragen und zu fördern hat. Der Katholizismus würde folglich wie alle Religionen von einem universellen Synkretismus absorbiert werden. Zitat Ende. Also das ist die Stimme eines katholischen Bischofs, der in Regensburg residierte. Ich meine, das trifft zu. Ich könnte noch viele andere Leute zitieren, die Ähnliches gesagt haben. Und ich habe das auch getan in diesem Buch. die Round Table Gesellschaft. Round Table heißt runder Tisch. Die Round Table Gesellschaft. Von der Idee, eine Weltregierung unter britischer Führung und in enger Zusammenarbeit mit den USA zu stiften, war der englische Kolonialpolitiker Cecil Rhodes, ebenfalls Freimaurer, erfüllt. Unter anderem habe ich meine Arbeit hier, meine Forschungsarbeit im sogenannten Rhodes House betrieben. Das ist eine Bibliothek der Oxford University, wo ich Zugriff hatte zu all den geheimen Dokumenten. Das habe ich schon erwähnt. Also dieser Cecil Rhodes war einer der ersten, der sich hier dann in unserer neuen Zeit für diese Idee eingesetzt hat. Rhodes hatte aus den südafrikanischen Gold- und Diamantenbergwerken ein sagenhaftes Kapital angesammelt. Er setzte sich ganz für seinen geheimen Plan ein, die englisch sprechenden Völker zusammenzuschließen und dann die gesamte bewohnte Erde unter ihre Kontrolle zu bringen. Mit Hilfe dieses Geldes stiftete er am 5. Februar 1891 zusammen mit dem Bankier Lord Rothschild, oder in Deutsch Rothschild, dem Journalisten W.T. Stead, einem leidenschaftlichen Imperialisten und Sozialreformer, Lord Alfred Milner, unter anderem eine halbgeheime Vereinigung, die unter dem Namen Round Table Group in Englisch oder Round Table Gesellschaft bekannt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden eine Reihe von Tochtergesellschaften in allen britischen Dominien ins Leben gerufen. Vor allem das Royal Institute of International Affairs, auch Chatham House genannt, das hat seinen Sitz in London im Chatham House, deswegen heißt es so, aber das ist das Royal Institute of International Affairs. In Amerika entstand ebenfalls als Tochtervereinigung das Institute of Pacific Relations und vor allem das Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations, also der Rat der Auswärtigen Beziehungen. Es wurde am 30. Mai 1919 bei einer wichtigen Sitzung der Roundtable-Gesellschaft im Majestic Hotel in Paris gegründet. 30. Mai 1919, das ist ein sehr wichtiges Datum. Es ist seit jener Zeit eine der mächtigsten Institutionen dieser Art und wird in Amerika auch mit Bezeichnungen wie Eastern Establishment, die unsichtbare Regierung oder auch das Rockefeller Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten genannt. Eine ihrer Filialen ist der Bilderberg Club, der lange Jahre unter dem Vorsitz des niederländischen Prinzen Bernhard stand. Der Club vertritt ein breites Spektrum von Hochfinanz, Industrie und Politik. Zu ihm gehören einflussreiche Politiker der wichtigsten deutschen Bundestagsparteien. Also nennen wir einen Namen, Angela Merkel. Ich glaube, das reicht schon aus. Das Hauptziel des Council on Foreign Relations ist die Etablierung einer Weltregierung. Einer Weltregierung. Einschließlich einer Welteinheitsreligion. Gehen Sie auf die Webseite des Council on Foreign Relations. Ich meine, es ist www oder www.cfr oder CFR. Ich meine, dass das richtig ist. Oder tippen Sie einfach Council on Foreign Relations in Google ein und schauen Sie sich die Mitgliederliste an. Denn die Mitgliederliste, und es sind so circa 2.000 bis 3.000 Mitglieder jedes Jahr, und die wechseln die Mitgliedschaft. Lesen Sie sich diese Mitgliedsliste einmal durch. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, steht ein bekannter Pastor auf dieser Mitgliedsliste drauf, und das ist der Rick Warren. Wie gesagt, er hat es 2008 total abgestritten. Und dann, ich denke, 2009 auf dem World Economic Forum in Davos hat er es öffentlich bekannt gegeben. Also vor circa 2 Jahren. Gut, wir verdanken die Aufschlüsse über dieses geheimnisvolle Netzwerk dem Historiker Carol Quigley, dem ehemaligen Ordinarius für Geschichte an der Foreign Service School der Jesuitischen Georgetown University. Dieser Carol Quigley war auch, das ist auch eine kurze Fußnote, war auch der konkrete Geschichtsprofessor von Clinton, William Jefferson Clinton. Und sein dickes Buch Tragedy and Hope, auf das ich hier Bezug nehme, ist das Buch, das man kennen muss, um zu wissen, wie man amerikanischer Präsident werden kann. Das ist das Buch, das Clinton als Student an der Georgetown University lesen musste, unter Anleitung des Autoren Carol Quigley. Und er hat es Schritt für Schritt befolgt. Unter anderem ist er nach Oxford als Rhodes Scholar, als jemand, der ein Stipendium bekam, der Rhodes-Organisation, eben von diesem Cecil Rhodes, ist er nach Oxford gegangen. Er saß im Rhodes House, dort, wo ich meine Studien betrieben habe, im gleichen Gebäude. Und hat sich dann vorbereitet, amerikanischer Präsident zu werden. Und? Ist das geworden? Auf der allerersten Ansprache, als es bekannt gegeben wurde, dass er der demokratische Präsidentschaftskandidat sein würde, um gegen George Herbert Walker Bush ins Rennen zu gehen. Auf der ersten Ansprache auf diesem Democratic Congress hat er in ganz besonderer Weise einen Professoren herausgegriffen, und zwar namentlich herausgegriffen, der ihm am allermeisten dazu verholfen hat, an diesen Punkt in seinem Leben zu kommen. Carol Quigley. Also wenn Sie amerikanischer Präsident werden möchten, kann ich Ihnen empfehlen, ein Buch durchzulesen. Ich habe es zu Hause in meiner Bibliothek zu stehen. Da steht alles drin, was Sie wissen müssen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Ihre Seele dem Teufel verkaufen. Dann können Sie es werden. Das steht dort nicht drin. Aber das ist die Idee hinter diesem Buch. Danach gehören zu ihr, also zu dieser Organisation Council on Foreign Relations, vor allem namhafte Vertreter der Hochfinanz, Astor, Rothschild, Rockefeller, der Politik, fast alle amerikanischen Außenminister der letzten Jahrzehnte kommen aus dem Council on Foreign Relations, der Presse, The Times, New York Times, New York Tribune, Christian Science Monitor und der Wissenschaft. Ich könnte vielleicht auch eine deutsche Zeitung erwähnen, Die Zeit. Es gibt noch verschiedene andere. Seit der Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt und dem Kriegsbündnis zwischen USA und der Sowjetunion wird in den Kreisen der CFA, Council on Foreign Relations, immer wieder die Möglichkeit erwogen, durch eine schrittweise Annäherung dieser beiden Supermächte schließlich zu einem Kondominium und damit zur Weltregierung zu gelangen. Haben wir das Ziel schon ziemlich fast erreicht mit dem Abbruch der Berliner Mauer? 1989. Denken Sie einmal darüber nach. Die Idee, über eine weltweite Revolution endlich zu einer internationalen Weltordnung zu kommen, vertritt der ehemalige französische Kulturattaché in den USA. Revel hieß dieser Mann. Er entfaltet sie in seinem Buch auf Deutsch, das kam auch in der deutschen Übersetzung heraus, auf Deutsch, die Revolution kommt aus Amerika. Also nicht Moskau oder Beijing, Amerika. Revel schreibt, Zitat, und das ist ein längeres Zitat. Was die zweite Revolution betrifft, so kann sie nur ein Ziel haben, von dem die anderen sehr zahlreichen denkbaren Ziele abhängig werden. Die Einsetzung einer Weltregierung. Die Revolution des 20. Jahrhunderts wird entweder eine Weltrevolution oder gar keine sein. Und was ist unter Revolution des 20. Jahrhunderts zu verstehen? Vermutlich die Revolution, die die Probleme des 20. Jahrhunderts lösen wird. Was für Probleme sind das? Um nur einige zu erwähnen, von denen jetzt nicht nur der Fortschritt, sondern das Überleben der Menschheit abhängt. Die Gefahr des nuklearen Selbstmordes muss beseitigt werden. Es muss abgerüstet und mit den Kriegen Schluss gemacht werden. Die Geburtenregelung ist durchzuführen. Der Lebensstandard auszugleichen, damit ist gemeint, abzusenken. Die den Grundeigentümern zugänglichen Energiequellen sind zu schützen und nach einem einheitlichen Erschließungs- und Nutzungsplan auszubeuten. Eine Weltregierung, die unter Verhältnissen gebildet wird, bei denen Herrschaftsbeziehungen durch Gemeinschaftsbeziehungen ersetzt werden, um zu erreichen, dass alle materiellen und geistigen Hilfsquellen der Menschheit zusammengelegt werden. Diese Weltregierung ist heute das einzig mögliche Ziel einer Revolution. Wir leben in einer Zeit, Zitat Ende, wir leben in einer Zeit der Weltrevolution. Ist Ihnen das bewusst? Und wer sind die führenden Leute, die sich in ganz besonderer Weise hier in dieser Weltrevolution engagieren? Das sind die Evangelikalen. Und das ist absolut traurig für mich, das so zu sagen. Aber ich kann es Ihnen belegen. Das ist überhaupt kein Problem für mich, das zu belegen. Ich kenne diese Leute persönlich. Zum Teil. Nicht alle, aber manche kenne ich persönlich. Und die kennen mich. Und die sind nicht so glücklich über mich, wie Sie sich das vielleicht auch vorstellen können. Meine Absicht mit obigen Hinweisen ist nicht, die behaupten oder beweisen zu wollen, dass zwischen all den genannten Personenkreisen und Institutionen ein direkter geschichtlicher Zusammenhang oder eine organisatorische Verbindung besteht. Das ist nicht mein Ziel. Es wäre auch viel zu schwierig, das zu tun. Denn Sie haben ganz recht, es sind viele Geheimorganisationen hier im Bunde. Und es ist sehr schwierig, an die Dokumente heranzukommen. Wie gesagt, es ist mir möglich gewesen, manche dieser Dokumente zu lesen, unter Bewachung. Aber natürlich fehlen auch mir viele der Fakten, obwohl ich viele Fakten auch tatsächlich lesen konnte und Einblicke bekam. Okay, das ist nicht mein Ziel, das ist nicht meine Intention. Wohl aber geben diese Einblicke zu intensivem Nachdenken darüber Anlass, wie die gleiche Idee der vermittels einer Weltreligion und einer Vereinigung von Religionen und Ideologen zu erreichenden Weltregierung seit über 200 Jahren immer wieder auftauchen. Das ist keine neue Geschichte. Diese Geschichte hat mindestens 200 Jahre schon Raum in unserer Welt, in unserer westlichen Welt hauptsächlich. Ja, man könnte sogar noch viel weiter zurückgehen, man könnte zum Anfang des 17. Jahrhunderts, also 1600 noch etwas, zum Beispiel 1611 bis 1613, zurückgehen, wieso nenne ich diese Zahlen? Und das hat einen konkreten Bezug zur Geschichte von Herborn. Heute sind wir zu dieser hohen Schule gegangen. Und wenn Sie das wissen, ist das Bildnis von Jan Amos Comenius an der Außenwand befestigt. Und es wird gesagt, dass er von 1611 bis 1613 hier Theologiestudent an dieser Hochschule gewesen ist. Und dieser Comenius muss genannt werden und natürlich zusammen mit seinem Theologieprofessor Johann Heinrich Altstädt als die Köpfe hinter einer Bewegung, die zur Vereinigung aller Religionen und aller Nationen standen, also als Köpfe hinter dieser Bewegung standen. Diese beiden Leute. Und diese beiden Leute in besonderer Hinsicht. Das Angebot besteht, wenn Sie gut Englisch lesen können, kann ich Ihnen mein Essay darüber zur Verfügung stellen, wo ich dann auf diese Leute eingehe und dann aufzeige in diesem Essay, in welcher einer Weise sie sich für diese Idee einer Weltregierung und Welteinheitsreligion eingesetzt haben. Und welche Auswirkungen das sich dann, ja, daraus dann erwachsen sind. Gut. Bedenken Sie auch den Titel des auf Massenwirkung abzielenden Organs des Weltkirchenrates. Der Titel dieses Magazins oder dieses Journals heißt One World. Eine Welt. Die Verzauberungskraft der Eine-Welt-Ideologie. Die Gefährlichkeit der Eine-Welt-Bewegung liegt darin, dass sie alle Kennzeichen einer Ideologie trägt, oder ich könnte auch sagen, einer Religion trägt. Ja, sie ist sogar im Begriff, sich zur vollendenden Ideologie zu entwickeln. Das Wesen einer Ideologie ist, dass sie eine der menschlichen Vernunft erfassbare, begrenzte Wahrheitserkenntnis zur absoluten Gültigkeit erhebt und damit zum Leitmotiv allen menschlichen Handelns erklärt. Um es einfach auszudrücken, bedeutet das, wenn das die Ideologie ist, die in ganz besonderer Weise propagiert wird von allen verschiedenen gesellschaftlichen Organen, sei es Politik, sei es Wissenschaft, sei es Bildungswesen, sei es Finanzwesen, wenn das die maßgebende, wichtigste Ideologie ist und wenn sie darauf abzielt, eben eine Weltregierung einzuführen, dann bedeutet das, dass sie mitmachen müssen. Dass sie sich hier nicht außen vor nehmen dürfen. Sie müssen mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Und am besten ist es, wenn sie freiwillig mitmachen. Und noch besser ist es, wenn sie nicht wissen, um was es geht. Und dann trotzdem mitmachen, und zwar mit voller Kraft vorausstürmen. Ohne zu wissen, wo die Fahrt hingeht. Okay? Haben Sie Rick Warren schon jemals gehört, dass er gesagt hat, wenn ihr am Leben mit Vision mitmacht, dann setzt ihr euch für die Einrichtung einer Weltregierung ein. Habt ihr ihn das schon jemals so sagen hören? Nein! Wenn er das sagen würde, dann würden alle anderen von diesem Zug abspringen, richtig? Das ist zumindest meine Hoffnung, dass sie da abspringen. Wer weiß, wie viele dann auf diesem Zug trotzdem draufbleiben. Aber zumindest eine Anzahl von Christen würden dann abspringen. Und das ist natürlich nicht in seinem Sinne. Deswegen sagt er das nie. Es sei denn, er kommt in die Schweiz und gibt ein Interview. Auf dem World Economic Forum 2009. Und jemand filmt das. Furchtbare Qualität, es rauscht und ja, es ist eine furchtbare Qualität. Also, aber man hört jedes Wort ganz deutlich aussprechen, das er ausgesprochen hat. Und da sagt er, es geht darum, eine Weltregierung einzurichten. Er sagt es nicht in diesen Worten. Er sagt es trotzdem in einer Weise, dass man nicht unbedingt versteht, was er damit meint. Es sei denn, dass man die Literatur kennt, die er gelesen hat über dieses Thema. Und gewisse Schlüsselwörter verwendet er aus dieser Literatur. Und wenn man dann weiß, dass diese Schlüsselwörter bedeuten, es geht uns darum, eine Weltregierung einzurichten, dann haben wir den Beweis. Okay? Also es geht ihm darum, er hat es zugegeben. Er hat die Katze aus dem Sack gelassen. Wir stehen tatsächlich in der Situation, tatsächlich wissen zu können, um was es geht. Natürlich nicht jedem, jeder. Man muss natürlich dieses Interview gehört haben. Man muss wissen, wo dieses Interview zu finden ist. Wenn Sie Interesse haben, ich gebe es Ihnen gerne. Ich habe es auf meinem Computer abgespeichert. Vielleicht nur 4 Minuten lang. Also wie gesagt, die Qualität ist furchtbar, aber man hört jedes einzelne Wort deutlich ausgesprochen. Okay, besonders natürlich auch sein Zugeständnis, dass er Mitglied des Council on Foreign Relations ist. Und das ist natürlich der wichtigste Hinweis, wenn man weiß, wofür der Council on Foreign Relations sich einsetzt. Okay, ist eine Ideologie, wo jeder mitmachen muss. Und ich unterstreiche dieses Wort muss. Wenn Sie sich hier aus dieser Bewegung herausnehmen möchten in irgendeiner Weise, dann bekommt sie ganz große Probleme. Also wir als Familie, ohne dass ich das jetzt weiter ausführen möchte, mussten Deutschland verlassen. Es wurde uns nicht mehr möglich gemacht, in Deutschland zu leben, weil wir uns aus dieser Bewegung herausgenommen haben. Wir mussten in die Schweiz umziehen. Und in der Schweiz wurde es uns erlaubt, zu leben, zumindest in den letzten 5 Jahren. Okay. Die Kraft einer Ideologie liegt in ihrem Vermögen, das menschliche Elend durch leicht eingängige Erklärungen möglichst in all seinen Aspekten anzusprechen, was ihr eine entsprechend große Gefolgschaft sichert. Sie muss eine möglichst umfassende ideale Zielsetzung vermitteln, praktische Einzelschritte anstreben, die jedem Anhänger eine persönliche Beteiligung erlaubt und die ihn möglichst bald wenigstens scheinbare Teilerfolge sehen lässt. Möglichst bald gewisse Teilerfolge. Ja, wie lang muss diese Zeitphase sein? Vielleicht 40 Tage. Vielleicht 40 Tage. Okay, ich möchte hier die Sache ein bisschen abkürzen. Ich weiß, die Zeit ist schon vorangeschritten. Es handelt sich um eine Täuschung. Okay? Rick Warren gibt vor, er möchte den Christen helfen, in ihrem geistigen Leben voranzukommen. Er möchte Außenstehende in die Kirchen hineinbringen. Er gibt vor, ein evangelistisches Motiv zu haben. Er gibt vor, den Armen in Afrika helfen zu wollen, den AIDS-Kranken Medizin geben zu können und so weiter und so fort. Es ist eine Täuschung, denn das ist nicht das, was er eigentlich beabsichtigt. Und das geht und gilt auch in ganz besonderer Weise für den Weltkirchenrat. Ich habe hier nur 4 Punkte aufgeführt. Dazu gehört die Täuschung erstens über den wirklichen Charakter der Arbeitsgruppen, also innerhalb dieser Vollversammlungen. Zweitens den ideologisch-synkretistischen Charakter der in den Andachten geübten Spiritualität. Drittens den eigentlichen Ursprung der Hauptgedanken in den Sektionsberichten. Und viertens die wirklichen Gründe des politischen Unrechts in der Welt. Und das trifft alles auf die Vollversammlungen des Weltkirchenrates zu. Ich könnte jetzt jeden einzelnen Punkt heranziehen und könnte das übertragen auf die Lausanne 3-Konferenz, die in Südafrika stattgefunden hat, im Oktober letzten Jahres. Jeden einzelnen Punkt könnte ich identisch übertragen. Auch dort wurde den Evangelikalen etwas vorgegaukelt, was eigentlich so nicht beabsichtigt, oder es wurde beabsichtigt, aber die Evangelikalen wurden getäuscht über die eigentliche Zielsetzung dieses Kongresses. Und ich habe fast alle Literatur über die Lausanne-Bewegung zu Hause und habe mir das eingehend angeschaut. Und hier und da werden gewisse Aussagen gemacht, die auf das eigentliche Ziel zu sprechen kommen. Und das ist nicht das, die Welt für Jesus zu evangelisieren. Das ist es gerade nicht. Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir Evangelisation verstehen. Es geht um politische Macht. Es geht darum, die Regierungen dieser Welt einzunehmen und für uns zu instrumentalisieren, sodass diese Vision einer einen Weltregierung, einer einen Weltreligion tatsächlich Realität werden wird. Gut, ich möchte noch abschließen mit dem Gedanken, dass das für Gott eine Sache ist, mit der er absolut fertig werden wird. Right? Right? Ich sage es in Englisch. Right? Richtig. Unser Gott ist viel größer als alle Täuschungsmanöver des Feindes. Unser Gott wird wiederkommen. Jesus Christus wird wiederkommen in diese Welt. Und er wird reinen Tisch machen. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir als Christen tatsächlich Stellung beziehen müssen, auf welcher Seite wir stehen. Und es ist nicht mehr so einfach. Hier sind die Evangelikalen da stehe ich, und hier sind die Liberalen, da stehe ich nicht. So einfach ist es leider nicht mehr. Und das tut mir persönlich sehr weh. Denn ich habe 12 Jahre Theologie studiert, an 6 Universitäten in 4 verschiedenen Ländern. Ich habe, wenn man alle Jahre zusammenrechnet, 16 Jahre Theologie gelehrt. Mein Zivildienst habe ich an der Deutschen Missionsgemeinschaft absolviert. Das tut mir persönlich sehr weh im Herzen. Wir müssen uns von der allgemeinen evangelikalen Bewegung distanzieren, und zwar ganz radikal. Das heißt jetzt nicht, dass wir aus den evangelikalen Gemeinden austreten. Das heißt es nicht, das möchte ich nicht sagen. Aber wir müssen in diesen Gemeinden das Bewusstsein fördern, dass wir uns für Jesus Christus und sein Evangelium einsetzen. Und für Jesus Christus und sein Evangelium allein. Dass wir ihn anbeten und nicht das, was uns von Bill Hybels, von Rick Warren, Erwin McManus, Brian McLaren angeboten wird. Okay? Das nicht. Und wir müssen auch zum Teil lautstark Stellung beziehen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder auf die Straße gehen muss und Plakate schwenken muss. Das heißt es nicht. Aber das heißt unter anderem, dass wir Kongresse wie diesen durchführen. Und danke für die Einladung. Danke, dass ich das sagen darf. Danke, dass jetzt nicht die vollen Eier hier durch die Luft fliegen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Aber Sie hören, dass ich eine deutliche Sprache anspreche, richtig? Ich hoffe, dass Sie es verstanden haben. Dankeschön.
Praise the Lord.
Lobe den Herrn.
We're hearing some truth.
Wir haben Wahrheit gehört.
I'm so excited.
Und ich freue mich sehr,
that there's a brother who understands.
Dass da ein weiterer Bruder ist, der begreift.
A deutscher Bruder.
Ein deutscher Bruder.
I want to go down there and kiss him right now.
Ich würde ihn gerade gerne feste drücken und küssen.
Because he's willing to tell the truth about powerful men in the church system.
Denn ist bereit, laut und kraftvoll die Wahrheit zu sagen und auch Namen zu nennen und bekannte Namen zu nennen im Raum der Kirchen und Gemeinden.
I mentioned some of these things in some teachings that I did.
Ich habe diese Namen und manche dieser Dinge schon erwähnt und gelehrt in den Studien, die wir so hatten in der Gemeinde.
And I get emails with people not happy.
Und ich habe viele Antworten auf, mittels E-Mails bekommen, also unzufriedene Antworten.
We've had other guest speakers mention these names.
Und wir hatten schon andere Gastredner, die auch in dieser Weise darüber gesprochen haben.
And people get angry.
Und es wurden einige sehr böse darüber.
Listen, we're living in times that Jesus warned us about.
Seht, wir leben in Zeiten, vor denen Jesus uns gewarnt hat.
He mentioned deception most of all about end times.
Und Täuschung hat Jesus in besonderer Weise erwähnt. Für diese Zeiten hat er sie vorausgesagt.
Paul himself named names in 2 Timothy chapter 3.
Und zum Beispiel Paulus im 2. Timotheusbuch Kapitel 3 nennt auch Namen.
In verse 8 he names the names of people that are teaching false things.
Dort in Vers 8 zum Beispiel nennt er Namen von Menschen, die falsche Dinge lehren.
We just need more men of God to do the same thing.
Wir brauchen mehr Männer Gottes, die ebenso reden.
Because you know what's happening right now.
Wisst ihr, was jetzt geschieht?
For those people that are following Rick Warren and Bill Hybel and all these others.
Für all diejenigen, die dieser Bewegung von Bill Hybels, Rick Warren und den anderen folgen.
The first thing that happens is this.
Das erste, was eintritt, ist Folgendes.
You're angry right now.
Du reagierst ärgerlich.
That's the first.
Erstens.
Because right then and now, because you just heard truth.
Denn du hast ja jetzt gerade Wahrheit gehört.
And now you need to research it, find out if it's true or not.
Und jetzt musst du erstmal herausfinden, ob das wirklich wahr ist, und du musst nachforschen.
But do not walk away saying, I don't want none of this.
Aber geh nicht einfach weg und mach da nicht deine Ohren zu und sag, da will ich nichts mehr von hören.
And that you don't check out what has been said.
Ohne das wirklich zu prüfen und ohne nachzuforschen, tu das nicht.
Because that means you just have pride in your heart.
Denn das würde bedeuten, dass du einfach nur Stolz in deinem Herzen hast.
Because you have been deceived.
Stolz, du wurdest getäuscht.
And you have been probably believing some of these false things.
Und du hast vielleicht manche dieser falschen Lehren geglaubt.
And it's hard to say to yourself, Lord, forgive me for believing these people.
Und es ist vielleicht ein sehr schwieriger oder zu schwieriger Schritt für dich zu glauben und dir einzugestehen, Herr, ja, ich bin dem auf den Leim gegangen, ich habe das geglaubt.
It's better to turn now, believe me.
Es ist besser, jetzt umzukehren, glaub mir.
And we need men of God that will preach the truth in our day.
Und wir brauchen Menschen Gottes, die die Wahrheit in diesen Zeiten predigen.
Thank you, brother, so much for your word tonight.
Vielen Dank, Bruder, für dein Wort. Vielen Dank.
But please, as we continue tomorrow, throughout the day.
Aber bitte, wir werden noch weitermachen morgen, den ganzen Tag über.
We're going to end this with a challenge to you.
Und es wird beendet werden mit einer Herausforderung an euch.
Because we want to awaken God's people.
Einfach deshalb, weil wir Gottes Volk aufwecken möchten.
And I pray that eyes will be open.
Und es ist unser Gebet, dass uns allen, euch allen die Augen geöffnet werden.
So I'm going to ask, would you stand with me tonight?
Und so bitte ich euch noch, miteinander aufzustehen.
And I want to pray.
Und ich möchte beten.
Father, as we come to you now,
Vater, wir treten vor dich.
We thank you, Lord, that you have given us your word.
Und wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast.
Lord, your word is truth.
Dein Wort ist die Wahrheit.
And you would lead us through your Holy Spirit in truth.
Und du führst uns durch deinen Heiligen Geist in Wahrheit.
So those here, Lord, tonight.
Und so, Herr, für die, die heute hier sind.
Lord, that heard, Lord, a message that maybe it just challenged them tonight.
Und für all die, die diese Botschaft gehört haben und für die es ein echter Angriff oder eine echte Herausforderung ist.
And Lord, maybe, Lord, tonight they are a little angry.
Und für all die, die vielleicht jetzt erstmal verärgert sind.
Lord, I pray right now.
Herr, für die bete ich.
That your spirit would do a work.
Dass dein Heiliger Geist sie anrührt und ihnen wirkt.
Lord, we don't want to point to any man.
Herr, wir möchten nicht auf irgendeinen mit Finger zeigen.
Lord, it's about you.
Sondern es geht um dich.
You are the one, Lord, we want to focus on.
Du bist der eine und auf den wollen wir schauen, auf den wollen wir uns konzentrieren.
Only you are the savior of man.
Nur du rettest den Menschen.
And so Lord, tonight we pray in the name of Jesus.
Und so bitten wir im Namen Jesu.
If there's some here tonight that have, Lord, been following a system in a way.
Wenn hier welche sind, die wirklich einer Irrlehre, einem falschen System gefolgt sind.
And tonight, Lord, they find themselves just uncomfortable.
Und diejenigen fühlen sich jetzt völlig unwohl und unglücklich.
Lord, and maybe they've been reading books or listening to some of these teachers mentioned.
Vielleicht haben sie schon diese erwähnten Bücher gelesen und manche dieser Lehrer, der erwähnten Lehrer gehört.
And Lord, they're trying to follow you. They're trying to learn your ways.
Aber gleichzeitig wollen sie dir ja auch folgen und deine Wege gehen.
Lord, I pray that through your Holy Spirit you would open their eyes.
Und so bitte ich dich für die das betrifft, dass du ihnen die geistlichen Augen öffnest.
And Lord, that tonight, Lord, that your spirit would comfort their hearts first of all.
Dass dein Geist ihr Herz beruhigt und tröstet.
And Lord, as they go home and they think about this message.
Und dass wenn sie jetzt heimgehen und sie diese Botschaft aufgewühlt mit sich nehmen,
that they would realize the days that we're living in.
Dass ihnen klar wird, die Zeit und die Tage, in denen wir leben, wie sie ist.
Lord, that, first of all, that they would come back to you and your first love.
Bitte dich, dass du es führst, dass sie zurückgehen zu dir, sich zu dir wenden, ihre erste Liebe.
Lord, not trusting in man, but trusting in you and your word.
Und dass sie nicht auf den Menschen oder auf Menschen vertrauen, sondern auf dein Wort.
But Lord, I pray most of all.
Ja, besonders bete ich, Herr.
That you would bring, Lord, through your spirit, discernment to your people.
Dass du deinem Volk hier wirklich die Gabe der Unterscheidung schenkst.
Lord, we're living in days that, Lord, we have to have that.
Wir brauchen das, Herr. Wir brauchen deine Gabe, dass wir unterscheiden und differenzieren können.
Lord, I pray for the pastors and the teachers of the churches represented in this room.
Herr, ich bitte dich für die Kirchenleiter, für die Lehrer, für die Pastoren, die hier in diesem Raum sind.
Lord, that you would, Lord, do a work in the churches represented here.
Dass du in eben diesen Gemeinden, die hier repräsentiert sind, dass du da wirkst.
That, Lord, that you would give them discernment of the Spirit.
Und dass du diesen allen in diesen Gemeinden die Möglichkeit gibst, es zu unterscheiden.
And Lord, that you would do a work through the congregations of believers throughout this land.
Und Herr, durch die Versammlung von Gläubigen in diesem Land, mach den Unterschied und wirke.
Help us, Lord, I pray.
Hilf uns, Herr.
Do a mighty work through this land.
Und wirke mächtig in diesem Land.
And we give you thanks, Lord, because we know you are with us.
Und wir danken dir, denn wir wissen, dass du bei uns bist.
Bless, I pray.
Wir bitten dich um deinen Segen.
In Jesus' name.
In Jesu Namen.
Amen.
Amen.
Tomorrow you do not want to miss.
Morgen dürft ihr es nicht verpassen.
And the Lord bless you on your way home. There's fellowship afterwards.
Und der Herr segne euch, wenn ihr jetzt nach Hause fahrt und noch in der Gemeinschaft hinterher.